Es ist die Liebe, die uns berührt. Es ist die Berührung, die zu Liebe werden kann. Mal ist sie federleicht und manchmal schwer, sogar ein Klotz am Bein. Warum schwankt es? Warum bleibt sie nicht konstant? Ich will es verstehen. Ich möchte der Liebe, der Verzwickung, den Umwegen dieses Gefühl auf den Grund gehen. Das kann doch alles kein Hexenwerk sein, denke ich oft und bin überwältigt von meinen eigenen Gefühlen, die die Liebe so mit sich gebracht hat. Ich weiß, dass es vielen von euch so geht, dass ihr alle die Frage habt, wie geht es alles mit der Liebe? Wo bin ich, wo sind wir und wie viel Freiraum tut einer Beziehung eigentlich so gut? Manchmal scheint es mir, dass wir alle vereint sind in dem Nichtwissen über die Beziehung. Ganz ehrlich, es gibt auch wenig gute Vorbilder und wenn, dann schleicht sich so ein Gefühl ein von, krass, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Aber versuchen tun wir es dennoch, weil wir Beziehungswesen sind, weil wir Verbindung und Kontakt brauchen. Wir wollen gesehen, gehört und berührt werden. Die Liebe passiert, Beziehung ist Arbeit. So heißt übrigens auch das Buch von der Paartherapeutin Nele Seert, die ich für ein Gespräch eingeladen habe. Ich stelle ihr alle Fragen, die mir die Community geschickt hat und meine eigenen. Hau raus, ich will es wissen, war meine Devise an dem Tag. Wir tauschen uns aus, diskutieren an dem einen oder anderen Punkt. Ich frage, hinterfrage, fühle mich ertappt, möchte an mir arbeiten. Möchte lieben, möchte im Kontakt sein, möchte es wagen, authentisch, verletzbar und dafür aber nahbar zu sein. Das war mein Gefühl, als Nele meine Wohnung verließ. Ich bin unendlich gespannt, was das Gespräch mit dir machen wird, welches Gefühl am Ende bleibt. Schreib mir doch mal und teile diese Folge mit allen, die Sehnsucht und Mut miteinander vereinen wollen. Jetzt aber viel Spaß, Liebe und auf jeden Fall weniger Drama in deiner Beziehung. Hallo Nele.
Hallo Anastasia.
Schön, dass du da bist und vielen Dank für deine Zusage. Die war ja sehr spontan über Instagram. Ich bin ziemlich flapsig manchmal in meinen Anfragen. So, ja, hallo, übrigens, ich habe einen Podcast hier, die Seite willst du? Und interessanterweise sagen viele zu und du auch, aber ich sehe es nicht als Selbstverständlichkeit an. Also vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Das ist auch mal schön rauszukommen.
Magst du dich erstmal vorstellen, was du machst? Also im Teaser habe ich ja schon über dich was erzählt. Das hören dann die Menschen, aber eigene Worte finde ich mal schön.
Ich bin Nele Seert. Ich bin in Hamburg und lebe in Hamburg und habe meine Praxis für Sexual- und Paartherapie, aber auch für Traumatherapie und Psychotherapie. Und das ist ein sehr, sehr schöner Beruf.
Ich glaube, ein bisschen näher ran muss es noch.
Geht das?
Oder kannst du sonst zu dir schieben?
Kann ich auch zu mir, ne? Kann
genau.
Ich ein bisschen.
Ja.
So.
Kurz Mikro.
Geht das besser?
Ja. Ja, jetzt hört man sich super.
Okay.
Ja, nee, ich glaube, das war schon okay, aber jetzt ist noch besser.
Okay.
Ja.
Ja, schneidest du nachher eigentlich, ja?
Nein.
Nein? Okay. Ja. Eine wichtige Information.
Außer da kommt jetzt echt irgendwas, wo du sagst, bitte, bitte schneiden.
Dann da muss ich sehr aufpassen jetzt, was ich sage. Alles klar. Ja, also ich bin in Hamburg und habe meine Praxis hier und mache das sehr gerne. Mich interessieren menschliche Beziehungen und Bindungen und warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten. Und mich interessieren die inneren Kämpfe, die Menschen haben, weil die eigentlich alle haben. Und weil wir alle vereint sind, finde ich, im Menschsein. Und das finde ich einfach, ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Beruf ausüben darf.
Hast du das Gefühl, dass die Kämpfe, die wir führen, eigentlich auch sich oft ähneln?
Also es gibt ja sozusagen die sieben Grundemotionen, ne? Das gab mal fünf und dann sieben, aber ist egal, aber es gibt so die Grundemotionen und die sind überall gleich auf der ganzen Welt. Und das ist egal, welches Geschlecht du bist und egal, auf welchem Kontinent du lebst, das ist das, was uns vereint, weil jeder kennt Liebe und jeder kennt Hass und jeder kennt Wut und jeder kennt Verzweiflung und das ist die gemeinsame Sprache. Ich finde, Emotionen sind die gemeinsame Sprache zwischen Menschen.
Ja,
und das ist das Verbindende, das finde ich
Ja.
gerade in der heutigen Zeit ein sehr schöner Grundgedanke.
warum kämpfen wir? Wann entsteht der Kampf?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist immer entscheidend, was uns so ein bisschen im Leben passiert ist. Aber ich glaube, man kämpft immer mehr, je näher uns ein Mensch ist. Also je liebgewonnener wir jemanden haben, desto größer werden häufig auch die Kämpfe. Also es ist mir egal, wenn ich jetzt jemandem, den Kassierer beim Supermarkt, ist mir egal, wenn der mich beleidigt oder wenn der irgendwas sagt, das geht mir, betrifft mich ja nur.
Es ist nicht allen Menschen egal, glaube ich.
Nee, das ist nicht allen Menschen egal.
Aber das ist total persönlich teilweise. Auch
absolut. Kann. Aber ich glaube, dass einfach Dinge, die Menschen, die wir lieb gewonnen haben, ich glaube, das ist, die haben eine ganz große Macht, uns weh zu tun. Also da fällt es einem noch schwerer, sich abzugrenzen.
Ja, ja, ja.
Das meine ich damit. Also gar nicht, dass mir das völlig egal ist, was der sagt, aber es ist immer bei jedem Menschen unterschiedlich. Aber je näher uns ein Mensch kommt und je mehr das ans Herz geht, desto mehr hat natürlich auch das Herz die Möglichkeit, weh zu tun.
Ja, desto mehr bleibt uns der Atem stocken. Hm. Fängt es schon in der Familie an? Lernen wir die, also was mich interessiert, ich weiß ja, dass du auch systemisch arbeitest und ich auch, wobei ich glaube, du noch mehr Erfahrung hast. Wir bleiben bei dem Wort Kämpfe, obwohl ich es irgendwie auch nicht mag. Die Art, worum wir kämpfen oder was uns am meisten berührt oder verletzt, sind es auch die Emotionen, die Schmerzen, die wir zunächst in der Kernfamilie erfahren, die sich dann durch unser Leben ziehen?
Die Frage ist, wenn das nicht die Kernfamilie ist, woher kommen sie sonst?
Genau. Ja, oder in seiner Schule vielleicht.
Also ich glaube,
was ich meine ist, wenn uns, sagen wir, als Kind immer das Thema begegnet, nicht gehört zu werden, zieht sich dieses Thema dann auch in den Beziehungen durch?
Das kann sein, muss aber nicht sein, weil das ja danach geht. Es geht ja nicht nur darum, welche Faktoren du im Leben erlebt hast, die das ermöglichen, sondern es gibt ja auch ganz, ganz, ganz viele Faktoren, die das verhindern. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied, was du an Stärken mitbegeben hast. Ich glaube, die Schwächen sind gar nicht so wichtig. Mhm. Viel wichtiger sind die Stärken, also dass du gelernt hast, damit umzugehen.
Ah, interessant.
Macht mehr aus.
Erzähl mal bitte genauer darüber. Wie meinst du das?
Also, wenn ich gelernt habe, dass ich mich gut behaupten kann, wenn ich gelernt habe, dass ich mich trauen kann, dann ist das eine gute Basis, um mit vielen Sachen umgehen zu können.
Ja.
Und ich glaube, dass solche Fertigkeiten viel, viel wichtiger sind. Ja. Also die Ressourcen, die du hast, sind viel, viel wichtiger als das, was dir passiert. Und wir konzentrieren uns sehr, sehr häufig auf das, was uns widerfahren ist, was nicht so schön war. Mhm. Was auch natürlich ist, finde ich, vom Menschen, weil der Mensch einfach versucht zu verhindern. Wenn man schon mal eine Erfahrung gemacht hat, möchte man auf keinen Fall, dass man es nochmal macht, weil man weiß ja, wie doll das wehtut.
Oh ja, ja, dieses Ducken fängt dann an.
Und dann so Vermeidungsschlaufe, dass man so versucht, irgendwie Dinge zu vermeiden. Mhm. Und ich glaube, dass auf der anderen Seite, wenn man sich traut, mit Dingen umzugehen und sich mehr auf seine Stärken konzentriert, und darum zu sagen, klar, also weil wir können natürlich nicht alles im Leben und natürlich tun uns Dinge weh. Und ich finde, der allererste Punkt ist wirklich, sich anzunehmen, dass man dann sagt, das ist für mich in Ordnung, wenn mir das wehtut. Das darf wehtun.
Oh ja. Oh, das ist aber so mutig, wenn man das schafft zu sagen, es ist in Ordnung, wenn es mir wehtut. Mhm. Also was ich so oft beobachte, ist auch, dass viele Leute klärenden Gesprächen aus dem Weg gehen. Mhm. Weil Klärung kann in alle Richtungen gehen. Und dann ist erstmal so ein Verstecken, Ducken, Ablenken. Aber und das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich bin schon jemand, der lieber einmal mit dem Messer rein und dann ist vorbei. Also ne, sehr, ja, sehr pathetisch auch gesprochen. Mhm. So. Aber lieber einmal und dann weißt du, woran du bist.
Aber bist du dann auch aufgeregt davor, wenn du weißt, da kommt diese eine Messersituation, wo du sagst, okay, da hau ich jetzt einmal auf den Tisch. Bist du da aufgeregt oder hast du da so ein bisschen den berühmten Achselschweiß oder dass man so aufgeregt ist? Oh,
ich habe auf jeden Fall auch den Impuls abzuhauen. Mhm. Ich habe auch den Impuls, nicht in die Augen zu gucken und am besten zu sagen, oh, sorry, ich habe heute echt keine Zeit, abzuhauen, so zu verschieben und.
Aber da kommen wir ja eigentlich auch wieder auf den Kreis von der Herkunftsfamilie, ne? Von der Kernfamilie. Weil wenn ich, gelernt habe, dass meine Bedürfnisse nie wichtig waren und dass ich immer dafür kämpfen muss und dass es den, also meine Eltern oder wen auch immer, nie interessiert hat, was ich dazu denke, dann bin ich ja gewohnt, dass ich ganz laut reden muss. Oder dass ich ganz doll draufhauen muss, damit, oder ich gehe davon aus, dass der andere mich nicht verstehen wird. Also das sind ja ganz, ganz viele Dinge, die einem passieren kann. Da gibt es ja gar keine rote Linie, dass man sagt, okay, so ist es dann immer bei den Menschen. Aber dass man sich dann wirklich behauptet. Und wenn man nie einen Raum gekriegt hat oder wenn nie irgendjemand gefragt hat, sag mal, wie siehst du das eigentlich?
Da stimme ich hier total zu. Wobei du sprichst gerade aus der Form oder von der Seite von die sich negativ fühlenden. Aber wie ist das mit der Gegenseite? Was wird den Menschen beigebracht, die zum Beispiel immer Grenzen oder oft Grenzen übersteigen, die nicht zuhören, die Bedürfnisse nicht wahrnehmen? Was ist da in der Kernfamilie quasi passiert?
Beschreib dir nochmal.
Naja, es gibt ja Menschen, die es gibt die einen, die in der Familie zum Beispiel nicht gehört wurden, die Bedürfnisse wurden nicht wahrgenommen und deshalb geht man immer davon aus, ich bin nichts wert oder meine Meinung wird nicht gehört.
Oder auf der anderen Seite, dass man ganz besonders sagt, meine Meinung ist ganz wichtig. Das gibt es ja auch, in die Gegenreaktion zu gehen.
Ich glaube, damit hast du meine Frage jetzt schon beantwortet.
Siehst du, ich weiß immer noch nicht genau, wovon du redest, aber ich freue mich total, dass ich deine Frage beantwortet habe.
Genau. Und dann gibt es ja aber so Menschen, die nicht zuhören, die immer unterbrechen oder die bewusst Grenzen überschreiten. Die wissen, dass es einem, weiß ich nicht, wehtut, wenn man XY macht und die machen es aber trotzdem.
Aber ist das wirklich ein bewusstes, wenn du sagst, die bewusst Grenzen überschreiten? Das ist ja hinterhältig. Bist du ganz doll sicher, dass die wirklich bewusst Grenzen überschreiten oder sind die da blind auf dem?
Ja, das ist ja die Frage, weil wenn du das Thema kommuniziert hast und der Mensch macht es trotzdem, dann fragt man sich da schon irgendwann, ist das hinterhältig oder ist es einfach nur doof?
Ich halte die meisten Menschen für nicht hinterhältig.
Für nicht hinterhältig.
Nee. Es gibt wirklich welche, die wirklich bösartig sind, so bei den Psychopathen sind. So, das ist dann nochmal eine andere Sache. Aber ich glaube, wir sind alle auf der Suche nach Liebe oder wir sind alle auf der Suche nach Harmonie und nach einem Miteinander und nach Intimität und nach gesehen werden. Und ich glaube, wir streben alle danach. Und ich glaube, wir haben ganz viele Sachen, die uns das in den Stein in den Weg legt. Aber ich glaube schon, dass wir da alle nachstreben und dass wir das alle versuchen. Also ich habe das ja genauso auch in der Praxis. Ich habe eigentlich noch nie erlebt in den letzten Jahren, dass irgendjemand bewusst dem anderen wehtun wollte. Sondern ich habe immer erlebt, dass zwei Menschen mit ihren Fähigkeiten versucht haben, das Beste draus zu machen. Mhm. Auch wenn das komplett nach hinten losgegangen ist. Aber der Grundgedanke war immer positiv. Und das war, also man hat mit seinen Mitteln das versucht. Mhm. Und wenn der eine sich zurückzieht und der andere immer lauter wird, dann kann das einfach ganz, ganz doofe Dynamiken bekommen. Aber der Grundgedanke, ich bin da sehr positiv gestimmt. Also das wird nachher irgendwann, das kann auch ganz, ganz bösartig werden, ne? Und auch ganz, ganz, ganz intensiv und wirklich ganz negativ und auch wirklich nicht haltbar mehr. Mhm. Aber das ist häufig ein Akt der Verzweiflung, weil man einfach nicht mehr weiß, wie kann ich damit umgehen.
Mhm. Was sind die häufigsten Fehler, die wir in einer Beziehung machen?
Ich finde das immer ganz schwierig, auch wenn ich gefragt werde, so gib mal Tipps für eine Beziehung, ne? Oder was sind so die häufigsten Fehler für die Beziehung? Ich glaube, das ist immer so schwierig, wenn ich jetzt sagen würde, sich Zeit zu nehmen, dass man sich zu wenig Zeit nimmt für sich selbst und für den Partner beispielsweise, dann ist das ja so, dass manche Menschen sich wenig Zeit nehmen aus guten Gründen.
Genau.
Weil die dann, wenn man sich Zeit nimmt, sieht man ja auch ganz viel und vielleicht ist man auch gar nicht bereit, so viel zu sehen. Also deshalb finde ich das schwierig, so Grundthemen oder grundsätzlich zu sagen, das sind die und die Fehler, weil ich glaube, wir machen sehr, sehr viel im Unbewussten, was wir sonst nicht könnten. Ich glaube, also das kennen vielleicht einige oder viele hoffentlich auch, dass man irgendwann in einer Phase ist, wo man Dinge erkennt und sagt, ich hätte das vorher noch gar nicht tragen können. Also ich hätte das gar nicht, das wäre mir damals zu viel gewesen. Und deshalb habe ich da auch nicht hingucken können, weil ich noch mit ganz anderen Themen beschäftigt war. Das gibt es ja auch. Und das ist, finde ich, so eine ganz große Selbstliebe sich selbst gegenüber, dass man sich verzeiht, nicht früher auf Dinge gekommen zu sein, sondern dass man sagt, alles hat seine Zeit. Und man sich vertraut, auch wenn man sich bewusst weiß, warum das jetzt genauso gewesen ist. Aber dass man sich vertraut und sagt, ich konnte es nicht vorher, aus welchen Gründen auch immer. Aber dass man da lernt, zu sich zu stehen.
Das ist etwas ganz Schönes, was du gerade sagst. Und dann kommt mir aber gleich der nächste Gedanke. Der andere Teil der Beziehung, der Partner oder die Partnerin, die muss in dem Moment ja das aushalten können, dass der Partner nicht bereit ist zu sehen, weil es zu viel wäre. Und das dann wegzustecken, zu sagen, es ist ihm oder ihr zu viel,
ich glaube,
mit mir in Kontakt zu treten gerade, weil er oder sie das gerade nicht tragen kann. Das tut weh, kommst du ja an deine essentiellen Themen.
Wenn man das wirklich auf den Punkt zieht, auf jeden Fall, weil das ja häufig dann auch emotional ist, wenn man aber schafft, so 2-3 Schritte zurückzugehen und so ein bisschen in die Metaebene zu gehen, also sich das von außen anzugucken, dann ist das ja bestimmt auch ganz häufig, dass man selber keine Zeit für den Partner hat und den nicht sieht, obwohl er möchte, dass man ihn sieht. Also das ist für diese Situation zwar richtig, aber es gibt auch andere Situationen, wo man selber auch Sachen nicht sieht, die der andere gerne hätte. Also wir sind dazu verdammt, ganz viel aushalten zu müssen in der Partnerschaft, immer wieder und auf beiden Seiten. Und für die Situation passt das und ich glaube, dass das macht Sinn, wenn man das hinkriegt und das ist, glaube ich, ganz viel Arbeit in so einer Situation, wenn man da drin ist, nicht zu fokussiert auf diesen einen Punkt zu gucken. Und wenn man merkt, ich gucke jetzt, also ne, in dieser Situation, ich bin da nicht unterstützt worden oder du bist nicht bei mir und dann kommt man ja häufig in die Vorwürfe, weil man dann sich einfach wünschen würde, dass der andere da ist und wenn er nicht da ist, das ist ja auch ganz doll traurig, wenn man selber so mit sich beschäftigt und der andere ist nicht da, aber ich glaube, da hilft wirklich so ein bisschen sich selber auf den Arm zu nehmen und für sich selber da zu sein.
In die Eigenarbeit zu gehen, ne?
Ja. Und nicht von dem anderen zu verlangen, dass er dafür verantwortlich ist, mich aus irgendeiner Situation rauszuholen. Sondern das ist, also ich nenne das immer so gerne mentale Selbstbefriedigung, dass man das schafft, dass man sich selber so viel wert ist, dass man darauf achtet, was tut mir gerade gut. Und wenn man beispielsweise gerade merkt, dass irgendeine Phase oder eine Zeit da ist in der Interaktion, die mir gerade nicht gut tut, dass ich dann auch mich traue, mich zurückzuziehen und zu überlegen, hey, ich beruhige mich erstmal selber und was brauche ich jetzt eigentlich? Weil wer soll denn mehr wissen als ich, was ich brauche? Und selbst wir wissen das noch nicht mal häufig.
Ja.
Und dann kann das der Partner noch viel weniger wissen. Und Telepathie funktioniert ja auch nicht. Also da so, ich glaube, wir haben alle so einen großen Verschmelzungswunsch. Und ich glaube aber, das ist nochmal, dieser Verschmelzungswunsch ist nochmal eine andere Sache, als eine Partnerschaft zu leben, wo man selber für sich gerade steht und dann aber eine Fusion aus Selbstständigen passiert. Und das klingt jetzt alles ganz fantastisch. Das ist Horror, da hinzukommen, muss man auch dazu sagen.
Also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist Horror, weil, also kann ich jetzt ein bisschen erzählen, Enno wird mir das jetzt verzeihen. wir sind jetzt im Moment an einem Punkt, wo wir aus der Verliebtheitsphase und sehr wunderschönsten 2 Jahren unserer Beziehung jetzt in so eine Wachstumsperiode gekommen sind, wo sich Dinge ganz viel verändern und die erste Verliebtheitsphase ist halt nochmal weg. Tut mir leid, ist ja so. Wir sind nicht mehr ganz so aufgeregt, aber wir freuen uns noch hoffentlich, wenn wir uns sehen. Aber trotzdem, boah, das ist heftig. Das ist Wachstumsschub, also.
Und nicht immer wachsen beide gleichzeitig.
Nee, das ist.
Aber das ist ja, ich meine, wenn man
man geht sogar kurz unterschiedliche Wege, ne? Also.
Aber wenn man doch ein ganzes Leben zusammenbleiben möchte, über Jahrzehnte, also man kann ja nicht immer zusammen, also das ist so, man kann ja nicht immer gemeinsam auf der gleichen Welle reiten. Manchmal ist der eine oben und dann ist der andere mal oben und der andere ist unten. Und das ist ja, sonst würden wir es ja gar nicht schaffen, über Jahrzehnte miteinander.
Ja, also ich glaube, die Fragen sind so, die gerade auch überhaupt so auftauchen. Was ist das Ganze überhaupt? Fürs ganze
warum
Leben?
Warum machen wir das eigentlich?
Ja, warum? Muss das echt das ganze Leben sein? Wir haben immer gesagt, als wir uns kennengelernt haben, mindestens ein Jahr, maximal 20 Jahre. Und jetzt haben wir 2 Jahre durch und das mal 10, also ich weiß nicht.
Aber das ist ja das Schöne, es bleibt ja nicht so, sondern es entwickelt sich. Und das ist auch das Schöne, wir haben ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, eine Beziehung zu leben, so wie wir es wollen. Und wir haben auch die Möglichkeit, eine kurze Beziehung zu führen oder überhaupt keine Beziehung zu führen, je nachdem, was uns gerade in unserer Phase gut tut.
Ja.
Und manchmal lernt man ja auch jemanden kennen, wo das ganz toll gewesen wäre, wenn das klappt, aber für ihn wäre das nicht passend oder andersrum. Mhm. Also ich glaube aber wirklich, ich bin ja gar kein Verfechter für so eine Langzeitbeziehung. Also das kann man ja wirklich alles machen, wie man möchte. Aber ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Tiefe, die man kriegt, wenn man einfach über eine sehr lange Zeit mit dem gleichen Menschen zusammen ist.
Mhm.
Also
Tiefe wovon? Bei sich selbst?
Auch im Miteinander. Also, weil es gibt ja nichts, was einen so sehr spiegelt wie der Partner. Und also man möchte, also ich möchte zum Beispiel überhaupt nicht mit mir selber zusammen sein. Da habe ich überhaupt keine, das hält ich an. Ich bin sehr froh, dass mein Mann das macht, dass er das aushält. Aber ich glaube, also dieses Spiegeln, was man wirklich von dem Partner mitkriegt, da kann man ja nicht wegrennen. Also wenn man da irgendwie eine schlechte Phase hat oder was auch immer. Also der andere merkt das ja sofort. Der merkt auch immer viel mehr, als man eigentlich denkt. Der weiß immer mehr, als er sagt. Also sowohl wir bei unserem Partner als auch andersrum.
Und weiß er das bewusst?
Also wir können ja ganz gar nicht im... Ich glaube ja auch, dass vieles unbewusst ist. Aber ich glaube schon, dass vieles man mitbekommt und gar nicht kommentiert. Man kommentiert ja gar nicht alles. Und das ist ja auch das Schöne. Aber worauf ich hinaus wollte, ist das einfach, wenn man durch Krisen geht gemeinsam, dann geht das in die Tiefe. Also das ist ja, das erlebe ich auch in der Praxis und das finde ich so wunderschön, wenn Menschen eine Krise haben und wir kommen um Krisen nicht drum herum. Aber wenn das Paar das schafft, eine Krise wirklich zu meistern, weil wirklich auch beide wollen, natürlich vorausgesetzt.
Ja.
Weil es reicht ja auch, wenn einer nicht mehr möchte, dann ist die Beziehung ja auch häufig auch nicht mehr so richtig zu retten. Aber wenn beide wirklich wollen und durch so eine Krise durchgehen, die sind sich dann viel ehrlicher miteinander. Und also wenn wir uns überlegen, wenn wir jemanden kennenlernen, dann kennen wir den erst ja gar nicht am Anfang. Und dann jetzt bist du bei 2 Jahren, jetzt kennen wir den schon so ein bisschen, man hat den Alltag mitgekriegt und weißt du so schon ein paar Sachen und auch schon ein paar Sachen, die vielleicht nicht mehr so cool sind. Aber man hat ja noch gar nicht so richtig die Kenntnis von dem anderen. Und je länger man zusammen ist, desto mehr kriegt man von dem anderen mit und desto mehr sieht man sich. Und dann kann man ja Wertschätzung in einer Tiefe geben, die vorher gar nicht möglich ist. Also wenn wir uns auch Beziehungen zu Geschwistern angucken, das ist die längste Beziehung, die wir haben. Die Eltern sterben meistens vorher, der Partner kommt später. Die längste Beziehung, die wir haben, ist zu Geschwistern. Und das, was man hat als Familiengefühl, wenn man ein positives Familiengefühl hat, vorausgesetzt, das ist eine Intensität, wo man immer sagt, auch Blut ist dicker als Wasser. Das ist eigentlich auch ganz schön, wenn man das schafft, wenn man das möchte, vorausgesetzt, das mit dem Partner auch zu leben. Dass es wirklich auch so eine neue Bindungsstruktur wird, die einem gut tut.
Mhm.
Und das erlebe ich wirklich, dass man einfach in andere Tiefen geht und zusammen viele Dinge erlebt und zusammen viel meistert und das schweißt zusammen. Und das ist auch nicht zu verachten. Also es ist auch schön, über die obersten Wellen mitzureiten, auf jeden Fall. Und das kann auch unglaublich reizvoll sein.
Klar.
Aber das ist, es ist immer die Frage, was brauche ich gerade jetzt in meiner jetzigen Lebensphase?
Mhm. Wie übersteht man so eine Krise? Was würdest du sagen?
Da gibt es einen 5-Punkte-Plan.
Ja?
Nein, natürlich nicht.
Echt?
Leider
bitte,
nicht.
Bitte gib mir 5 Punkte.
Nein. Ach, das wäre so schön, ne? Also, wie man eine Krise übersteht. Also, ich glaube, das Erste ist es wirklich als Phase zu begreifen, dass man weiß, das ist gerade eine Phase und nicht, dass diese Situation oder diese Krise einem um die Ohren haut und man denkt, die ganze Beziehung besteht nur noch aus Krise.
Ja, oder dass man sich anguckt und denkt, wer bist du?
Wer bist denn du eigentlich?
Genau. Ja. Oder dass er mit Neugierde sagt. Ne?
Aber bei einer Krise ist man ja häufig auch nicht mehr neugierig. Ne?
Nee, also, da willst du ja nur noch töten. Ganz
ja, da willst du ja, also da geht es ja ums Überleben.
Ja, da geht es ums Überleben. Oh, das hast du gut gesagt. Es geht ums Überleben.
Ja, also auch wenn wir jetzt lachen, das ist ja wirklich, also das tut ja auch richtig weh.
Ja.
Ne? Also das ist,
Das geht wirklich
aber
an die Substanz.
Es
geht
an, total.
Also an die krassesten Themen, egal wie viel man vorher aufgearbeitet hat und verarbeitet hat. Und ich würde von mir selbst ganz arrogant behaupten, ich bin reflektiert, ich habe Therapieerfahrung, ich bin richtig gut. Ich kann mich selbst regulieren. Ich weiß meine Schwächen und auch sehr gut meine Stärken.
Das heißt, du bist fertig.
Nee, leider nicht.
Da kommt bestimmt
ich habe es mir gewünscht. Ich habe es mir gewünscht. Habe es auch kurz gedacht. Aber
was ist dann passiert?
Dann kam die Krise. Nee, ja. Und dann, also dann passieren halt Sachen, wo man denkt, oh, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Mhm. Oh.
Oh, eine neue Herausforderung.
Genau, und, ja. Und dann fängt es von vorne an, dieser Mist. Also klar, dann kann man sich trotzdem schneller regulieren. Ich verfall weniger ins Drama als vor ein paar Jahren. Also vor ein paar Jahren.
Klopfen auf Holz.
Ja, genau. Also vor ein paar Jahren, da war ich echt eine Drama-Queen. Ne? Also ich hatte die Sensoren scharf gestellt und dann ging das Drama los. So richtig mit allen Phasen, die es dann auch gibt.
Ne? Wie hast du gelernt, dich zu regulieren?
Indem ich einfach das Drama eher so neben mir gesehen habe. Mhm. Und habe dann gedacht, ah, das ist auch da, dieser Impuls zu stalken, dieser Impuls anzurufen, zu schreiben. Dieser Impuls auch immer wieder so quasi, ich kann ja meine Arme Gott sei Dank nicht heben, sonst würden hier Becher fliegen, das sage ich dir. Und da bin ich richtig froh und viele Menschen sind froh, dass ich das nicht kann. Und dann spüre ich aber den Impuls und manchmal sage ich das auch und sage, sei froh, dass ich gerade nicht schmeißen kann, das sage ich dir. Und das ist, und dann denke ich mir halt, naja, so, entweder wird sich das einlenken und einkriegen oder eben nicht, oder es, aber irgendwohin wird es ja laufen. So, ja. Diese Spannung, dieses, ich sehe es immer wie so ein Band, was so aufgedehnt ist, das wird ja nicht für immer so bleiben, das geht ja gar nicht, hält man nicht aus. Da gibt es schon eine Lösung. Aber ich muss mich nicht in diesen Wirbelsturm begeben.
Das ist auch anstrengend. Ne?
Ich habe so viele Dinge, die ich zu machen muss.
Ich kann mir diesen Wirbelsturm nicht leisten.
Nee, ich habe doch gar keinen Bock. Nicht mehr. Ja. Also früher gerne.
Aber wie hast du es geschafft, daneben zu stehen und das von außen anzugucken?
Ich habe eine Therapie gemacht, Nachdem ich dann in so einem Drama mal war, habe ich gesagt, okay, und jetzt schaue ich mir alle Themen an.
Ja, weil man sich ja selber auch einfach nicht wohlfühlt damit.
Genau, weil ich wollte auch eine gute Beziehung haben und ich wollte nicht immer im Drama und man zieht dann ja auch andere Menschen an.
Ja.
Das habe ich für mich auch gemerkt. Früher waren es ganz andere Männer, die sich auch für mich interessiert haben oder die ich total toll fand, das endete immer im Drama und da wollte ich mal einfach verstehen, weil ich weiß, es hat einen Grund. Ja. Warum? Warum finde ich gerade diesen Typen so sexy? Warum? Ja, das ist ganz klar, weil ich das anziehen wollte, dieses Leiden und er meldet sich wieder nicht und er entscheidet sich gegen mich und bla. Aber tut ja gar nicht Not, ne? Hätte ich mir den Typen daneben ausgesucht, wäre es nicht so gewesen.
Aber den wolltest du nicht.
Nee. Aber da ich dann das verstanden habe, wie ich ticke, warum hat
und was man braucht überhaupt auch, ne?
Genau.
Ich finde das ganz wichtig, auch mitzukriegen, was brauche ich eigentlich? Mhm. Also das macht, glaube ich, auch ganz viel Sinn. Und ich glaube, wir haben immer so, wenn wir einen Partner suchen, dann haben wir immer etwas Verbindendes, was eben auch Intimität schafft und ähnliche Werte, die auch wirklich helfen oder irgendwas, was gerade passt zu der Situation. Und wir haben aber auch Verhaltensweisen, die eigentlich, glaube ich, die Lösung unserer Probleme wären. Also wenn jetzt jemand, ich vergleiche immer gerne so ein Segeltuch mit einem Anker. Das Segeltuch lässt sich irgendwie ganz vom Wind so mitwehen und bewegt sich ganz viel. Und so eine Ruhepol ist auch ganz schön dazu. Und irgendwann regt einem ja durchaus auch der Ruhepol wieder auf. Weil man ja Segeltuch ist oder andersrum auch.
Ja, ja.
Aber für den Anker ist ja das Segeltuch durchaus auch eine Erfrischung. Und für das Segeltuch ist der Anker auch etwas Beruhigendes, Haltendes. Und häufig ist dann das, was einen so unglaublich aufregt bei dem anderen, durchaus auch das, was einem selber helfen würde für den nächsten Schritt. Also wenn ich beispielsweise ganz doll am Keifen bin und mich ganz so aufrege und eine ganz tolle Drama-Queen bin dann, und der andere schafft es, ruhig zu bleiben, dann ist ja die spannende Frage, wie um Himmels Willen schaffst du es, ruhig zu bleiben? Das will ich auch können. Ja. Auch wenn das ganz böse ist, wenn man das persönlich nimmt, ne? Weil man sagt irgendwie so, hey, es ist gerade gar nicht wichtig. Aber eigentlich ist genau das Verhalten das, was uns selber guttun würde. Was der andere kann. Leider Gottes.
Also ich finde, mein Freund ist impulsiver als ich und ich wäre es nicht so gerne.
Ja. Weil das also, weil ihr beide euch impulsive Menschen getroffen habt.
Ja, aber ich kann, aber ja, aber ich kann meine impulsive Art besser steuern. Hm. Muss ich zugeben. Aber ja, ich glaube, der fragt sich schon auch manchmal bei mir, warum hältst du das jetzt aus? Ne? Also, naja. Aber du hast mal in einem anderen Interview was Schönes gesagt, der Partner ist unser bester Coach, dass man den mal fragt, wie machst du das eigentlich?
Ja.
Das fand ich sehr schön, dass man das nicht als Vorwurf nimmt, was der andere besser kann.
Wie kriegst du das hin?
Ja, genau. Wie machst du das?
Wie machst du das, dass du da in der Situation so ruhig bleiben kannst? Oder wie kriegst du das hin, dass du alle so mitreißen kannst? Oder wie kriegst du das hin, dass du in so einer ernsten Situation trotzdem noch Humor behalten kannst? Und wie kann das sein, dass du irgendwie trotzdem irgendwie noch dein Leben so auf die Reihe kriegst, obwohl dir gerade so viel passiert ist? Und das ist ja ganz, ganz spannend, ganz so ganz neugierig zu sein und Interesse zu haben und ja.
Mhm.
Und wenn man da so neugierig ist, dann kann man gleich mit dem zweiten Schritt hinten dran kommen und kann wertschätzen und sagen, hey, ich finde das toll, wie du das machst und ich muss es ja gar nicht auch können wollen, aber ich finde es einfach klasse, dass du das hinkriegst und dass du Situationen entschärfst, weil du dann irgendwie Humor hast. Also es gibt so viele Sachen, also ne, interessiert nachfragen, die Welt des anderen betreten und ich glaube, man kann auch, das macht es einfacher, wenn man die Welt des anderen betreten möchte, dass man vorher auch seine eigene Welt kennt.
Meinst du, man sollte sich für solche Art von Gesprächen ein festes so einen Zeitrahmen setzen?
Also ich meine, wenn man, aber also ich finde, also das kann man ruhig machen, wenn man das möchte, wenn das zu einem passt.
Mhm.
Das kann ja aber auch durchaus sein, dass man sich dann verabredet und nichts zu reden hat. Also,
ja, kann
also
auch sein,
man
ja.
kann aber auch eben sagen, dass man sagt, hey, ich habe irgendwie über ein paar Sachen nachgedacht und ich würde die ganz gerne teilen. Hast du mal irgendwann mal ein paar Minuten oder wollen wir uns mal irgendwie auf dem Rotwein treffen oder irgendwas auch immer, dass man da so ein Zeitfenster sucht, wenn es dem anderen passt. Das ist ja auch, finde ich, eine Wertschätzung dem anderen gegenüber, dass man nachfragt, wann passt es dir denn eigentlich? Und nicht, dass man sagt, ich habe jetzt was rausgefunden, ich muss das jetzt sofort erzählen.
Mhm.
Und wenn man was hat, dann sich eine Situation zu suchen und zu gucken, dass man das gut teilen kann. Und das ist auch individuell. Manche möchten gern spazieren gehen, andere sitzen gerne am Tisch. Die anderen machen das nach dem Essen gerne. Also, dass man sich einfach sucht, wie wäre für mich eine schöne Situation, um so ein Gespräch zu haben. Und wir sitzen jetzt zum Beispiel auch ganz schön in Ruhe an einem wunderschönen Holztisch und haben auch die Möglichkeit, unsere Gedanken schweifen zu lassen. Das ist ja auch schön. Und das kann man terminiert machen, haben wir jetzt auch hingekriegt. Oder man kann es situativ machen, wenn man merkt, hey, da ist gerade was.
Aber weißt du, so wie du sprichst, denke ich total nur vom Zuhören, oh, wie weit du bist, also wie schön das, also wie schön sich das auch anhört. Du erzählst das so, dass man wirklich das Gefühl hat, und das meine ich aber positiv, dass man so einen ZDF-Film auf 20:15 guckt, weißt du, so. So, hey,
das setzt mich jetzt ein bisschen unter Druck.
Nein, also wann passt es dir gerade und so. Also die Realität ist ja oft so viel schneller und
funktionaler,
dann, wenn man Kinder hat, auch noch mehr.
Mhm.
Und so, dass man wirklich um die Minuten mit dem Partner sprach schon ringen muss, weil er so beschäftigt ist oder wir alle kennen auch das Problem mit dem Handy. Aufs Handy ja. gucken, wie kann man den Menschen da rausholen und sagen, hey, ich würde gerne mit dir kurz reden, einfach nur.
Das ist ein ganz, ganz großes Thema, ne? Dass man sich wirklich Zeit nimmt in der heutigen
Zeit. Die Zeit, genau.
Ja. Und das ist aber auch, wir sind ganz, ganz, ganz doll Getriebene. Und dieses Getriebene hilft uns nicht, weder für uns noch für Beziehungen.
Mhm.
Und das ist so, ja, ich finde auch, dass man da auch Prioritäten setzen kann oder muss. Also ich habe da, wenn wir jetzt den Worst Case mal nehmen, den absoluten Worst Case und ich bin irgendwie eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und habe irgendwie keinen Mann und weiß nicht, wie das mit dem Geld hinkriegen soll und so mit dem Monatsende und irgendwie bin nur am Rumwuseln, dann versucht man ja häufig Dinge zu verhindern, weil man einfach so ein Bild im Kopf hat, wie es zu sein hat und das Ich finde, wenn dann mal der Strom abgestellt wird und wenn dann mal die Heizung ausfällt, weil man irgendwie das doch nicht geschafft hat, vielleicht mit dem Monats, mit dem Bezahlen monatlich, da können auch schöne Situationen rauskommen. Also für Kinder kann so, wenn es dunkel wird und man macht Kerzen an und dann kuscheln sich alle zusammen ins gleiche Bett, weil allen kalt ist, das kann auch eine unglaublich schöne Kindheitserinnerung werden. Mhm. Also es ist immer eine Frage, wie man damit umgeht. Das ist total beschissen und total verzweifelnd, klar, aber es ist, wie es ist.
Ja.
Und dass man, also das ist jetzt, ne, das ist jetzt ein sehr, sehr starkes Beispiel. Mhm. Und das ist auch schlimm, weil man gucken muss, wie man damit umgeht. Aber es ist immer, ich glaube schon, dass wir auch mehr Prioritäten setzen können. Also wenn man das immer überlegt, wenn jemand jetzt kurz vorm Burnout ist oder einfach total überarbeitet ist und dann kommt irgendwann der Gedanke zu sagen, Mensch, 8 Wochen Psychiatrie, kein Telefon, kein Internetanschluss, kein Anruf, ist auch echt eine schöne Option. Dann weiß man auch, erstmal, oder wenn man irgendwie das Bein gebrochen hat oder wenn man mal im Krankenhaus ist, wie wenig man eigentlich machen muss, um das Leben am Laufen zu halten.
Ja.
Mhm. Wie wenig man selber gebraucht wird. Das ist, finde ich, auch eine ganz schlimme Erkenntnis.
Ja. Das hält sich einfach weiter, so die Welt.
Mhm. Und das einfach irgendwie, dass wir häufig in so einem Druck sind im Leben, den wir uns auch durchaus selber machen, weil wir das Gefühl haben, wir wollen irgendwelche Bilder im Kopf auch erfüllen oder wir wollen irgendwie, wir haben eine Vorstellung von einem Leben, wie wir es leben wollen. Und dann ist die Frage, es tut uns das überhaupt gut? Und also, ne, also nehmen wir beispielsweise irgendwie einen Beinbruch, wo man dann erstmal im Krankenhaus ist und dann irgendwie, klar, muss man irgendwie ein bisschen organisieren, aber dann kriegt man ganz schön viel mit, wie Leute einem auch helfen und dass irgendwie nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird und dass dann doch eben auch noch einiges möglich ist. Also ich rede jetzt gar nicht von den ganz schlimmen Fällen mit Existenzbedrohung, aber häufig geht weniger auch.
Mhm.
Und dann kriegt man auch einen Tick mehr Zeit. Und das ist eben die Frage, was kriegt man geschenkt dadurch?
Ja.
Und es gibt nichts, also, das ist immer ein bisschen platt, aber wir müssen aufs Klo gehen und wir müssen sterben. Das sind so zwei Sachen. Und wir brauchen was zu essen, damit wir überleben können.
Mhm.
Und wir sollten schlafen. Also, wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind, geht es uns schon mal ganz schön richtig gut.
Ja, total.
Wenn wir was zu essen im Kühlschrank haben, wenn wir irgendwie überhaupt fließendes Wasser haben, wenn wir warm duschen können. Also wir haben ganz vieles, was einfach echt gut ist und was echt toll ist. Und ja, natürlich ist es toll, irgendwie ein wunderschönes Essen zu machen oder was oder einen besonderen Wein auf den Tisch zu stellen. Aber alles, was eben immer da ist und immer verfügbar ist, wird eben auch nicht besonders.
Ja.
Jetzt bin ich ganz schön abgeschossen.
Ja, ich habe gerade auch überlegt, was habe ich denn vorhin überhaupt gefragt?
Ich weiß es auch nicht mehr.
Nee, aber das ist ja auch egal. Das war ja auch schön. Ich habe gestern ein paar Nachrichten bekommen,
ja.
Weil ich erzählt habe, dass ich mich mit dir unterhalte. Und sowohl auf Instagram kamen wenig, muss ich zugeben, ein paar. Und ein paar Freunde von mir haben geschrieben, die alle natürlich auch Beziehungsthemen haben, ist ja klar. Und ich habe sie mir hier notiert und dachte, vielleicht fangen wir jetzt einfach bei Frage 1 an. Und zwar, wie wichtig ist das Ich im Wir?
Ganz toll wichtig. Ich finde das Ich im Wir ganz doll wichtig. Wir haben das ja häufig am Anfang, diese Verschmelzungsphase, wo das Ich und Du zu einem Wir wird und irgendwann wird ja das Wir wieder zu einem, warte mal, es gibt ein Wir, aber es gibt auch ein Ich und es gibt auch ein Du.
Mhm.
Und genau diese drei Positionen sind wichtig.
Wie schafft man diesen Übergang? Also das ist ja dann, fühlt sich, glaube ich, für manche Leute, das habe ich beobachtet,
trennend an, ne?
So ganz trennend, so, wow, jetzt bin ich wieder alleine.
Aber das ist ja auch trennend, weil wenn man aus dieser ersten Verschmelzungsphase, aus dieser Verliebtheitsphase rausgeht und so unendlich verbunden ist, muss man ja ein bisschen auseinandergehen.
Ja.
Und deshalb, ich halte das Ich für wichtig. Mhm. Ich halte das Wir aber auch für wichtig und ich halte das Du auch für wichtig. Also ich finde, so eine Beziehung ist sowas Drittes aus Zweien.
Mhm.
Und wenn ich mich, also wenn die Betonung oder das Gewicht zu sehr auf dem Ich ist, kann es Schwierigkeiten machen mit dem Wir, weil das Du nicht mehr gesehen wird. Und wenn ich das Du zu groß werden lasse, verliere ich mich selbst. Und das ist ein Balanceakt. Und das ist ja auch, wenn es manchmal jemandem schlechter geht oder irgendeine Krise hat, dann kriegt das Du einfach einen größeren Raum. Aber dann muss man sich selber wieder darum kümmern, zu sagen, hey, ich bin aber auch wichtig. Du bist mir wichtig, aber ich bin mir auch wichtig.
Ja, und das, da sehe ich tatsächlich so eine wirklich Herausforderung, dass man beidem gerecht wird, sich selbst. Und für mich zum Beispiel war es lange ein Thema, überhaupt auf mich genug zu achten und mich selbst ernst zu nehmen. Und zu sagen, ich stehe aber jetzt dafür ein. Dann kam die Phase, wo es so sehr, sehr doll war und dass ich niemanden mehr sehen konnte oder wollte und habe quasi alle Leute so blöd gesagt geköpft, nur damit ich überleben kann. Und jetzt habe ich das Gefühl, habe ich es so hinbekommen.
Perfekt.
Aber das ist dennoch wirklich nicht leicht, wenn ich, weil ich sehr sensibel bin und dann fühle ich, der andere braucht was. Und dann trotzdem zu sagen, aber mein Bedürfnis ist aber gerade das und das. Und das auszusprechen und ernst zu nehmen und durchzuziehen.
Der Teufel zieht sich immer wieder um, ne? Der versucht es immer wieder.
Ja. Ja, genau.
Ja. Das ist also auch schwer. Ja.
Ja, Lebensthema vielleicht. Die zweite Frage ist, woran erkennst du eine gesunde Beziehung? Oder was ist eine gesunde Beziehung?
Also ich würde das gar nicht von meiner Definition aus sehen, sondern das ist ja immer fürs Paar. Also es gibt ja Paare, die sind lauter und intensiver und das ist für die trotzdem noch eine tolle. Also das ist ja, das entscheidet immer das Paar. Eine gesunde Beziehung ist, es ist schwer zu sagen. Wenn jemand leidet, ist das immer doof, aber so ein bisschen Leid gehört auch immer wieder dazu, phasenweise, weil nur durch Leid kriegen wir mit, dass wir uns entwickeln wollen. Also warum soll ich mich dann entwickeln wollen, wenn es mir gut geht?
Ah, interessanter Gedanke.
Also das Leid brauche ich, um einen Veränderungswunsch zu haben. Dieser Veränderungswunsch kommt ja nur, wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin.
Oh nee, das ist ein super Gedanke. Der gefällt mir.
Und deshalb ist, finde ich, immer das Leid das Sprungbrett für die nächste Stufe. Und eigentlich kann man sich freuen, wenn man leidet, wenn man weiß, oh, ich lerne gleich was und danach geht's mir besser.
Also, ja, ich weiß, was du meinst, aber...
Das dauert manchmal und ist manchmal auch richtig beschissen, absolut. Ja, ja. Aber ich finde wirklich, Leid zeigt etwas an, dass eine Veränderung da passieren sollte. Weil man mit dem, wie es gerade ist, nicht mehr zurechtkommt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Information, die man auch ernst nehmen sollte. Mhm. Und dann kann man ja gucken, halte ich das noch aus? Wie lange halte ich das aus? Ist das jetzt phasenweise? Ist das länger? Und wann ist der richtige Zeitpunkt für mich, dass ich das ändern möchte, dass ich da lerne, anders mit umzugehen?
Ah, das ist wirklich ein ganz toller Gedanke zum Thema Leid allgemein. So auch in Sachen Jobs ja auch, oder?
Ne, Leid zeigt ja auch, ich bin damit was nicht zufrieden.
Genau, also
ist unbequem. Irgendwas ist, so. Und Leiden ist ja wirklich das zu sagen, ich will das nicht. Und das ist ja ganz häufig, also das habe ich ja ganz häufig bei mir in der Praxis. Entweder kommt man zu mir, oder man sucht etwas, weil man sagt, ich fühle mich mit der Situation nicht mehr wohl und ich weiß nicht, wie die Lösung aussieht. Mhm. Oder ich weiß, wie die Lösung aussieht, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Mhm. Aber es sind zwei starke Positionen, die viel Veränderung ermöglichen.
Ja, wirklich Wachstumsschübe, ne? Mhm. Ja, Wahnsinn.
Und ohne Leid, also... Mhm.
Und
Leid finde ich auch noch, das finde ich auch noch einen ganz, ganz spannenden Gedanken, wenn ich jemanden habe. Also gerade, weil mir nahe Menschen einfach mir auch mehr wehtun können. So, und der Partner einfach natürlich auch. Dass wenn ich eben drunter leide, merke ich auch, Mensch, der andere bedeutet mir ganz viel. Und ich finde, wenn ich leide oder unter etwas leide, dann merke ich, oh Gott, ich liebe den gerade. Weil wenn ich den nicht lieben würde, würde mir das gar nichts ausmachen.
Glaubst du, dass wenn man nicht mehr leidet, dass es spätestens dann, ich habe den Faden verloren, aber das weiß ich nicht genau, ob ich dir da 100% zustimme bei dieser Aussage, dass wenn man leidet, dann liebt man.
Ne, wenn man leidet, dann liebt man, würde ich gar nicht sagen. Aber wenn ich einen Partner habe und sein Verhalten tut mir weh, es trifft mich, dann kann es mich ja nur treffen, wenn ich Gefühle habe.
Ja.
Ausnahme natürlich von dem Beispiel von dem Verkäufer natürlich beim Supermarkt. Wenn ich jemand bin, der ein bisschen empfindsamer ist, dann kann das natürlich sein, dass auch da mich das trifft, weil das einfach einen wunden Punkt trifft. Mhm. Ne? Natürlich, klar. Aber der Partner hat ja die Macht.
Ich musste gerade an so einen Menschen denken, der so narzisstische Tendenzen hat Und ich glaube nicht, dass dieser Mensch verletzt ist, weil er jemanden mag, sondern einfach, weil man sein Ego trifft.
Weißt du? Ja, wobei, ich weiß noch nicht mal, ob ein Narzisst, ob man den treffen könnte, wenn man... Ich glaube nicht, dass das geht. Aber ich rede da auch gar nicht von Extremfällen, sondern mehr
also von genau, normalen Alltagsbeziehungen. Von dem, ja. Mhm.
Also das ist ja nichts Allgemeingültiges für alle, aber für so eine normale Beziehung. Also ja. Normale, da sind wir wieder, was ist eine normale oder gesunde Beziehung?
Du, ja, aber ich weiß schon.
Aber das so muss auch mal zwicken und das muss auch mal schwer sein. Und das muss auch, also das ist immer, also auf jeden Fall.
Aua. Au, mein Herz.
Na, es gibt ja immer zwei Sachen. Es gibt die Sonne und den Mond. Und es gibt irgendwie gute Zeiten, aber eben auch, also wenn ich nicht weiß, irgendwie, dass wir eine Krise haben, wenn ich das nicht fühlen kann, kann ich ja auch Glück schwerer genießen. Wie schön ist das, wenn man eine Krise durchgestanden hat und danach wieder Ruhe einkehrt und man sagt, Mensch, ich fühle mich jetzt wieder gesehen und ich sehe den anderen viel mehr, wie er ist. Und wir wissen viel mehr voneinander und wir wissen viel besser, als wie wir miteinander umgehen können.
Ja. Ach Mensch, ja, das stimmt. Ich fühle mich halt so ein bisschen ertappt. Die dritte Frage, wie sprechen wir als Paar am besten unangenehme Themen an? Und das hatten wir, hattest du vorhin schon ein bisschen erzählt. Aber eine Frage, die ich jetzt noch ergänzen würde, ist, sprechen wir alle die gleiche Sprache? Mhm. Also wenn jemand Dinge über Geschenke reguliert oder der andere reguliert es eher oder spricht Dinge an über Körpersprache. Ich bin halt sehr ein Wortmensch. Ich formuliere alles, liegt aber alles auch daran, dass ich mich einfach nicht bewegen kann. Mhm. Ich kann aus der Ferne beschreiben, wie man Socken anzieht.
Ohne das war sehr genau wahrscheinlich.
Und sehr genau, ohne es jemals getan zu haben. Ich muss Dinge nicht anfassen, um sie genau zu wissen, wie man das Ding macht. Und ich erkläre manchmal auch Leuten, wie man Flaschen aufmacht, so mit Kindersicherung, weil ich das einfach weiß. Ja. Also so, und ich kann Dinge formulieren und das ist Sprache ist mein Tool. Mhm. Ja, aber ich wünsche mir natürlich, dass alle da mitmachen. Aber es ist nicht so.
Nee. Da bist du ja auch sehr spezialisiert. Also das ist ja ein ganz, ganz großes Können. Und das ist, das ist ja, weil dir auch nichts anderes übrig geblieben ist.
Genau.
Wahrscheinlich, aber es wär wahrscheinlich sonst auch so gewesen, aber jetzt hast du dich eben dadurch nochmal viel mehr spezialisiert. Und das kann natürlich auch eine einsame Position sein, ne? Weil andere es eben anders zeigen. Aber es ist ja genau das Spannende, die Sprache der Liebe von dem anderen zu erkennen.
Ja, also.
Das macht mir. Wie war die Frage nochmal?
Ja, wie sprechen wir als Paar am besten unangenehme Themen an?
Und das, finde ich, ist doch eine perfekte Frage, die der Partner beantworten könnte. Dass man den Partner fragt, sag mal, wie ist denn das für dich eigentlich am liebsten? Was, wenn irgendwas unangenehm ist, was sind die absoluten No-Gos und was würdest du dir wünschen, wie sowas angesprochen wird? Das ist eine ganz tolle Frage für den Partner, finde ich.
Ja, da fällt mir gar nichts mehr dazu ein. Ja, stimmt, weil wir sind natürlich immer so gewohnt, Dinge schon vorher zu lösen. So, ich habe einen Konflikt mit meinem Partner, jetzt muss ich überlegen, wie ich das so mache und um den Menschen herumschlawenzel, um Sachen zu sagen, statt direkt zu sagen, wie möchtest du es haben?
Mhm. Wie ist es dir lieb und so ist es mir lieb. Und dann kann ja was entstehen.
Ja, das habe ich nichts mehr zu sagen. warte, dann muss ich mal ganz kurz hier was überlegen. Genau. Tipps fürs Zusammenwohnen, fragt eine Freundin von mir.
Das ist immer so eine Frage, finde ich. Ich esse, falls sich irgendwie das komisch sich anhört, ich esse hier nebenher ganz leckere Nüsse, die hier noch hier bereitstehen. Wie man das organisiert?
Ja, genau, Tipps. Ob es so, wie kann man sich da zum Beispiel die Freiräume schaffen? Wie kann man Dinge ansprechen?
Wie viele Freiräume braucht man? Also das ist ja immer eine Frage, das ist ja bei jedem Menschen ein unterschiedliches Nähe- und Distanzverhältnis. Also die Frage ist, wie viel Nähe tut gut und wie viel Distanz tut gut? Und das ist nicht nur bei jedem Menschen anders, sondern es ist auch so, dass es innerhalb der Beziehung auch mal in Phasen anders sein kann. Und das macht ja Sinn, darüber nachzudenken. In einer Einzimmerwohnung ist ganz wenig Rückzugsmöglichkeit. Mhm. Wenn jemand da seinen Raum hat, ist das auch ganz schön. Oder dass jeder irgendwie sich auch wohlfühlt. Also es geht ja darum, dass sich jeder zu Hause sucht. Und die Frage ist, zu Hause fühlt. Und eigentlich ist ja die Frage, was braucht es, damit ich mich zu Hause fühle? Und wenn der eine ein Fenster im Badezimmer braucht und der andere eine Badewanne und dann ganz, ganz, ganz viele Sachen zusammenkommen und man merkt, man findet keine Wohnung damit, dann kann man sich nochmal hinsetzen und sagen, okay, was ist jetzt, was muss unbedingt sein? Und wie viel Raum brauche ich für mich? Und das ist ja wirklich eine Sache des Miteinanders. Nicht ich brauche das jetzt so, sondern, und das ist mir egal, wie du es brauchst, sondern hey, wie können wir das gestalten, dass wir uns beide wohlfühlen. Und das finde ich eigentlich immer so, aber das finde ich wichtig, wer kämpft, verliert und wer gestaltet, gewinnt.
Aha.
Dass man es gestalten kann.
Ja.
Vielleicht ist dem anderen das auch egal, dann kann ich die Wand eben auch grün malen. Und nach 2 Jahren merkt er, ist mir doch nicht egal, ich hätte es gern weiß.
Mhm.
So.
Und wie...
Hat das die Frage beantwortet überhaupt?
Ja, ich glaube das schon, aber ich habe einfach ganz so viele Bilder im Kopf von... da mischen sich einfach Sachen wie... wenn beide jetzt in der Corona-Zeit zu Hause gearbeitet haben oder unterschiedlich.
Das ist auch eine Sache. Also das werde ich auch immer wieder gefragt, ne? Was ist mit Liebestipps irgendwie in Corona-Zeiten? Es gibt so unterschiedliche, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt Paaren, denen tut das richtig, richtig gut, die Corona-Zeit. Und andere, da kommen Konflikte hoch, weil die schon ganz lange irgendwie im Hintergrund da gewesen sind. Andere haben überhaupt, auch gerade was Sexualität angeht, überhaupt gar keine Lust, sich damit zu beschäftigen, weil die einfach gerade existenzbedrohenden Gedanken haben. Also die müssen sich erstmal auseinandersetzen, wie das alles klappt mit Beruf und so.
Ja.
Also das ist immer schwierig, immer so was Pauschales zu sagen.
Mhm.
Das war die Nuss jetzt.
Wir kommen schon langsam zum Schluss. Wir haben noch 10 Minuten, aber 2 Fragen schaffen wir mindestens. Wie versöhnt?
Ich merke das gerade. Ich glaube ja. Moment, ich muss noch husten.
Das kann ich dann. Das kann ich dann rausschmeißen.
Ich habe das immer wieder, dass ich von Nüssen danach husten muss. Okay, mal wieder vergessen.
Ja, geht's? Alles gut?
Noch 2 Fragen.
Hm? Ja, 2 Fragen. Wie versöhnt man sich richtig? Weißt du, so eine Krise, Mega-Konflikt, Streit.
Durch Erkenntnis.
Und dann kommt so ein Moment von, jemand muss den ersten Schritt machen.
Ja. Ja, und man beide sind verletzt und beide möchten ganz gerne, dass der andere das macht, weil er sich das gut anfühlt.
Ja, der andere soll das machen.
Also, das ist ja, man ist ja ganz. Also man ist sehr, sehr empfindlich häufig nach sowas. Und das braucht ganz viel Mut, dass man das macht. Weil man ja immer noch, es kann ja auch sein, dass wenn ich mutig bin und auf den anderen zugehe,
dass der
noch gar nicht so weit ist.
Ja.
Man kann auch einen Zettel hinterlegen auf dem Tisch und sagen, ich wäre bereit für die Versöhnung. Also ich finde schon, dass bei vielen, vielen Sachen Humor hilft, wenn einem danach ist, natürlich. Und wie man sich versöhnt, ich glaube durch Erkenntnis und durch Reflexion, dass man einfach mitkriegt irgendwie, wie das eben ist oder dass man oder wenn man sagt, so ich brauche das alle 3 Monate mal, muss ich richtig hochfahren und danach ist aber auch wieder gut. So bei Versöhnen, glaube ich, muss irgendjemand auf irgendjemand zugehen und das kann ja das, also ich finde, das kann ganz spannend sein, auf so Versöhnungszeichen zu gucken. Also Versöhnung heißt ja nicht, ich komme zu dem anderen und gucke den an und lächle und sage, dann ist alles wieder gut. Sondern es gibt ganz, ganz viele Zeichen, wie man, dass der andere gerade schon dabei ist, sich zu versöhnen. Also erstmal ist es ja so, dass der andere überhaupt fragt, irgendwie beispielsweise, was wir abends essen wollen. Es gibt dann plötzlich wieder ein Wir. So, es wird gemeinsam geplant. So, das ist ja
ich
schon
muss halt total kichern, ja, es ist bei uns auch so. Möchtest du einen Kaffee oder ein
Bier? Das ist ein vorsichtiges Herantasten. Kann man schon normal miteinander reden über Alltagssachen.
Ja.
Oder guckt man sich schon zwischendurch in die Augen, aber man lächelt noch nicht. Und das herauszufinden, das sind ja ganz viele Kleinigkeiten, um es mitzukriegen. Das ist ja nicht, ich versöhne mich ja nicht von 0 auf 1, sondern ich versöhne mich ja über eine ganz lange Grauzone. Und das ist auch ganz schön, kann das sein. wenn man sich das
vorstellt. Ja, und dann, ich muss wirklich kichern, weil es ist so witzig. Eigentlich ist die Versöhnungszeit, oder Stunden oder Tage, je nachdem, eigentlich die lustigsten, weil man tapselt so um sich herum.
Ja.
Kaffee, Bier und guck mal, ich habe einen Kaktus gekauft. Oder
das sind so ganz viele Beziehungsangebote, ne? Wo man zwischendurch wieder so Kontaktangebote
bekommt. Genau, Kontaktangebote. Gleichzeitig ist man dann aber auch, wenn so ein Angebot kommt, muss ich zugeben, ist meine Schwäche, ich schalte erstmal doppelt auf stur. Denke ich so, nö. So nicht. Noch nicht.
Jetzt einfach so an. Dann bist du noch nicht so weit.
Genau. Und dann bin ich noch zwei Stunden länger mucksch als nötig.
Aber hilft dir das, wenn der andere mit so einem Kontaktangebot...
Auf jeden Fall. Natürlich.
Ja. Wie viele Kontaktangebote braucht der andere, dass du wieder weich
wirst? Ja, das ist so unterschiedlich. Aber je nachdem, wie schlimm die Verletzung vorher war. Mhm. Aber das ist auch völliger Quatsch. Das muss ich oder möchte ich auch ablegen. Aber... Das ist einfach witzig.
Aber ist das nicht aber auch so, dass man so ein bisschen auch umworben werden möchte? Also wenn der andere dann so ein Kontaktangebot macht, dass man sagt, so, das ist ja erstmal so ein bisschen abweisend und man möchte, dass der andere so ein gewisses Engagement
zeigt. Ja, vielleicht auch ein bisschen, na klar. Schon, aber ein bisschen albern ist es trotzdem.
Aber es ist, wie es ist.
Ja, es ist, wie es ist. Aber dann schaltet man das also. Nee, ich möchte jetzt... total albern, manchmal ist es auch albern. Aber es ist aber ein schönes Kontaktangebot, wenn man dann spürt, so ach, langsam geht's wieder und man hampelt immer noch. Genau, man hampelt immer noch so ein bisschen und guckt sich nicht an und leckt die eigenen Wunden und so, aber dann geht's auch wieder langsam. Das ist irgendwie ist eine schöne Zeit, ja.
Ja.
Ab wann weiß man, dass Schluss ist?
Boah, das ist, das wäre schön, ne? Ich erweitere mal die Frage, ab wann weiß man, dass man zusammen ist? Das ist ja auch nicht immer klar. Also wenn man sich überlegt, in der Schule hat man einen Zettel gekriegt, möchtest du mit mir gehen? Ja, nein.
Mhm.
Dann gab es ein Beziehungsangebot und es wurde angekreuzt. Das war dann schon mal safe. Und dann war das, glaube ich, auch in der Kinderzeit oder in der Schulzeit noch so, dass wenn man ein Händchen gehalten hat, wusste man, man ist ein Paar.
Mhm.
Und dann wird man irgendwann ein bisschen erwachsener und dann kriegt man mit, Mensch, auch wenn man miteinander schläft, heißt das noch lange nicht, dass man zusammen ist.
Mhm.
Und dann ist die Frage, ab wann ist man eigentlich zusammen? Ab einer emotionalen Beteiligung beispielsweise. Und die Frage ist, wann ist wer wie beteiligt? Und dann sucht man sich manchmal auch einen gemeinsamen Punkt. Ich finde das ja immer so super sympathisch, muss ich sagen, ne? Wenn ich ein Paar habe und dann sagt der, sagt beispielsweise irgendwie die Frau, also er ist mit mir seit 2 Jahren zusammen und ich bin mit ihm seit 2,5 Jahren zusammen. Weil es eben auch nicht immer der gleiche Zeitpunkt ist. Und bei der Trennung ist es eben auch da. Da muss einer nicht mehr wollen und sich verweigern. Und die Frage ist, in welcher Form verweigert er sich? Es gibt ja das Ghosting, dass man einfach sich gar nicht mehr
meldet.
Und dann weiß man gar nicht, ist das jetzt eine Trennung oder ist das, also, ne, geht das dann weiter oder nicht? Dann gibt es ja wieder Trennungen, die ausgesprochen werden, aber die werden wieder widerrufen, weil man dann doch wieder im Bett landet oder weil man doch irgendwo noch was anderes miteinander macht. Also ich glaube, im Endeffekt wirklich zu wissen, dass man in der Trennung ist, braucht man eine gewisse Zeit, dass es auch gelebt wird. Man braucht eine gelebte Trennung, damit man sicher ist. Und das kommt auch wieder auf die Person drauf an, ne?
Was ich auch meinte...
Aber wenn man sich, glaube ich, die Frage stellt, Entschuldigung, wenn man sich die Frage stellt, ab wann ist man getrennt, dann ist, glaube ich, dann würde ich mal fast vermuten, dass man selber noch nicht getrennt ist.
Ja, was ich eher meinte ist, ab wann sollte man sich trennen? Also ab welchem Moment,
ja.
Also wie viel, also jeder hat ja verschiedene Toleranzbereiche oder was für den einen schlimm ist, ist für den anderen. Zum Beispiel manche Frauen, meistens ja leider Frauen, aber auch Männer, lassen sich dreimal schlagen.
Mhm.
Und, also und bei den anderen ist schon ein, weiß ich nicht.
Das sind ja intensive Beispiele, aber ich glaube, da hilft es ja auch, dass man sich auch eingesteht, ich schaffe das nicht. Also ich schaffe es nicht irgendwie die Beziehung, also ihn, also den anderen sowieso nicht zu ändern, oder das ist ja ein Konfliktverhalten, das tut einem nicht gut. Und Und das ist einfach eine Sache, da sind ja bei solchen Geschichten, Also ich finde, ich würde das lieber von Fall zu Fall sehen, bei solchen Extremgeschichten. Ne? Das ist wirklich, da muss man immer erstmal gucken. Aber das Wichtigste ist wirklich, wenn ich mich nicht mehr wohlfühle und wenn ich das Gefühl habe, ich habe keinen Einfluss und kann nichts an dieser Beziehung ändern und fühle mich wohl, dann sind das zwei starke Punkte.
Mhm. Weil der andere nicht mehr mitmacht auch.
Ne? Weil wenn der andere nicht mitmacht, dann sind mir die Hände gebunden. Also ne, das eine ist, dass ich fühle mich nicht mehr wohl. Oder ich leide auch durchaus oder bin verzweifelt oder ne, was auch immer da für ein vorherrschendes Gefühl ist. Und das andere ist, ich habe das Gefühl, ich habe keinen Einfluss. Ich kann nichts an dieser Situation ändern. Und das ist eine Ohnmacht, die man hat. Und wenn man da nichts ändern kann, ich muss mal kurz die These überprüfen, ob das passt, aber ich glaube, das sind zwei wichtige Punkte, die damit reinspielen.
Ja, das stellt sich für mich auch sinnvoll an, ist aber immer wieder, jetzt nicht bei mir, sondern auch bei Freundinnen, die sich jetzt in den letzten Jahren getrennt haben oder getrennt wurden, immer wieder ein Thema und eigentlich so, eigentlich viel zu spät, sagte neulich eine Freundin, eigentlich viel zu spät.
Aber ich habe immer das Gefühl, dass es manche gibt, die trennen sich schnell und dann ist auch die Möglichkeit, dass man sich nicht ganz sicher ist. Mhm. Und wenn das dann das Muster ist, dass man es einfach zu spät macht, dann braucht man eben vielleicht die Gewissheit oder man kann sich eben, also ne, das ist ja die Frage, warum mache ich das dann so spät? Also warum brauche ich diese absolute Sicherheit, dass wirklich, wirklich, wirklich nichts mehr geht?
Ja.
Und dann ist ja auch wieder die Frage, und dann kommen wir wieder so ein bisschen und schließen den Kreis zu dieser Kernfamilie am Anfang. Wie viel habe ich gelernt auszuhalten? Und habe ich vielleicht ganz viel aushalten gelernt, aber das tut mir gar nicht gut und ich möchte gar nicht mehr so viel aushalten.
Mhm.
Das ist, und dann schließe ich so ein bisschen der Kreis und dann zu überlegen, hey, also ich kann sehr gut aushalten, ja. Aber tut mir das gut, das zu können.
Mhm. 59 Minuten.
Wow.
Nele, wo kann man mit dir arbeiten? Wo kann man dich finden? Wie arbeitest du?
Man kann mich finden in Hamburg. Mhm. Man kann mich finden im Internet natürlich auf nelesiert.de.
Ja, werde ich auf jeden Fall verlinken.
Und ansonsten, wer sucht, der findet.
Aber du
bei Instagram bin ich natürlich auch, logischerweise.
Aber du arbeitest auch digital, oder?
Ich arbeite auch digital, ja. Ich mag das sehr, sehr gerne, Menschen zu sehen und den direkten Kontakt zu haben.
Mhm.
Da freue ich mich immer ganz doll drauf. Das hat einfach was. Aber ich arbeite auch digital. Wenn man das möchte oder wenn man einfach weiter weg ist oder auch.
Ja, oder wenn man nicht reinkommt, so wie ich.
Ne? Ja, natürlich. Und dann natürlich sehr, sehr gerne.
Aber ich verstehe total, wenn man die Leute vor sich sehen möchte. Ich finde auch, dass wir jetzt gegenüber sind, ist ganz schön, anders. Ja. Ja, ist ganz anders. Noch mehr auf Zack als bei Zoom. Also komm, das ist ja Quatsch so ein bisschen. Nee, also
das kommt immer auf an, wenn man weit weg ist und sowas, ne? Aber ja. Ich mag einfach, sich Zeit zu nehmen und ich mag einfach in Ruhe von, da bin ich oldschool.
Ja.
Da merkt man dann doch, dass man auch ein bisschen älter wird mit der Zeit und sagt, Mensch, das gelernte Verhalten in der normalen, realen Welt ist dann vielleicht auch ganz schön.
Ja, aber das finde ich auch besser, weil so ein Zoom-Quatsch, man sitzt dann da in so einem Kämmerchen und redet und man ist dann, weißt du, eine Wohnung hat ja auch Energie. Und dann bist du in deinem Trott und redest deinen Trott. Deshalb fände ich persönlich das schon schön, wenn ich in dein Studio gekommen wäre, dann wäre ich auch, wäre ich lieber persönlich gekommen, weil
ja,
es persönlich ist mal besser, aber gut zu wissen, digital geht. Und du schreibst gerade an deinem Buch. Wann?
Genau, das kommt im September erst.
September. Aber, ja. Dann kann man es ja nochmal verlinken.
Dann kann man das nochmal verlinken, genau.
Wann, wie heißt es denn?
Liebe passiert, Beziehung ist Arbeit.
Super.
Ja,
Und,
kann man schon vorbestellen auch.
Kann man vorbestellen. Ja, siehst du, dann werde ich schon verlinken. Und was sind da so für Themen, die da entstehen?
Das ist einmal quer durch eine Beziehung, von der ersten Verliebtheitsphase bis zur möglichen Trennung.
Mhm.
Und was einem dazwischendurch passieren kann. Und man kann auch einzelne Kapitel direkt lesen und muss das nicht von vorne bis nach hinten durchlesen. Kann man auch. Ja, und es ist so keine, also ich hoffe mal, dass da keine Pauschalantworten drin sind, sondern dass es einem hilft, individuelle Lösungen zu finden für sich.
Schön.
Einfach ein bisschen Ideen.
Gibt es noch etwas, was du den Menschen sagen möchtest? Irgendwas?
Da fällt mir gerade. Nehmt euch Zeit für euch und den Partner.
Schön. Ja, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Das war schön.
Ja, fand ich auch. Bis dann. Ciao.